vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Ich will Ihnen heute was erzählen über solidarisch wirtschaften nach dem Motto Beitragen statt Tauschen. So grob hat der Inhalt meines Vortrags drei Teile. Einerseits sozusagen die Kritik des Kapitalismus und vielleicht auch ein bisschen der bisherigen Alternativen. Dann will ich eine Alternative vorstellen, die ich für sehr zukunftsweisend halte, die Peer Economy oder auf kleinere Projekte bezogen Peer Produktion. Und die ist eben keine reine Utopie, auch wenn es keine Gesellschaft gibt, die ihre gesamte Ökonomie nach diesem Prinzip organisiert. So gibt es doch eine gigantische Zahl von Projekten, die bereits weltweit nach diesem Prinzip wirtschaften und von denen wir lernen können, wie eine solche Ökonomie vielleicht aussehen könnte. Ja, fange ich mal an mit unserem bisherigen Wirtschaftssystem. Ich habe das überschrieben mit der alltägliche Wahnsinn, denn was anderes ist es auch eigentlich nicht. Man kann das unglaublich lange in Worte fassen. Ich habe mich entschlossen, diesen Teil des Vortrags eher in Bilder zu fassen. Nur mal so ein Schlaglicht hier für die Umweltzerstörung. Der Ölsandabbau, der gigantische Wüstenlandschaften hinterlässt, die im Gegensatz zu den natürlichen Wüsten aber auch wesentlich giftiger und unbelebter sind. Oder die extreme soziale Ungleichheit hier gegenübergestellt, der Abbau von Coltan mit Händen, mit Schüsseln, unter übelsten Arbeitsbedingungen. Das Material, das da gewonnen wird, das Mineral Coltan, ist ein wichtiger Rohstoff für die Chipproduktion, die dann in den Handys verarbeitet wird, die da links zu sehen sind und die unser Leben hier so prägen. Sicherlich auch allen hier bekannt, Nico Page geht da ja auch ausführlich darauf ein, Peak Everything, eigentlich alles auf der Welt wird übernutzt von unserem Wirtschaftssystem. Öl und Gas ist sowieso klar, aber auch sehr wichtig, die Rohstoffe für die fossile Nahrungsmittelversorgung gehen zu Ende. Hier die Phosphatproduktion beispielhaft, Phosphat wird für Düngemittel gebraucht, ohne Phosphor gibt es auch keine konventionelle Landwirtschaft mehr. Dementsprechend werden deren Erträge in Kürze stark sinken. Das zeigt sich jetzt schon so ein bisschen. Die Getreidevorräte der Welt nehmen bereits erkennbar ab. Obwohl die Grafik nur bis 2007 geht, sind die vorher ab den 80ern aufgebauten üppigen Vorräte nahezu verschwunden. Ja, das Konkurrenzprinzip und die Ungleichheit zeigt sich natürlich nicht nur in der Wirtschaft, sondern führt auch immer wieder zu Kriegen. Und wenn man dann vor allen Dingen die wirtschaftlichen Zahlen gegenüberstellt, hält die Welt gibt jedes Jahr ungefähr 10-mal so viel für Krieg aus, wie es brauchen würde, um weltweit die Armut zu beseitigen, dann kann man das, meine ich, nur als Wahnsinn bezeichnen. Ja, was uns auch hier schon in der Vorlesung beschäftigt hat, der Wachstumszwang. Die Politik, wahrscheinlich jetzt in den Koalitionsverhandlungen wieder, predigt weiter, wir brauchen Wachstum. Die Studie des Grenzen des Wachstums ist in meinem Geburtsjahr 1972, also vor mehr als 40 Jahren erschienen. Eigentlich wissen wir, dass das Wahnsinn ist, aber trotzdem geht es weiter und das exponentielle Wirtschaftswachstum frisst auch alle technischen Effizienzgewinne auf, die wir erzielen könnten. Das ist kein Zufall. Murray Bookchin hat das so ausgedrückt, der Kapitalismus kann genauso wenig überzeugt werden, aufzuhören zu wachsen, wie ein Mensch überzeugt werden kann, aufzuhören zu atmen. Alle Versuche, den Kapitalismus grün oder ökologisch oder sozial, würde ich hinzufügen, zu machen, sind zum Scheitern verurteilt, aufgrund dessen Wesen als ein System grenzenlosen Wachstums. Andere Denker haben formuliert, dass unser Wirtschaftssystem sich eher den Untergang der Welt als seine eigene Veränderung vorstellen kann. Und in gewisser Weise stimmt das. Wir werden den Untergang der Welt aus meiner Sicht nur aufhalten können, wenn wir dieses Wirtschaftssystem loswerden. Dieses Wirtschaftssystem ist auch geprägt von ständigen Krisen. Immer noch aktuell die Finanzkrise. Und in diesen Krisen zeigt sich dann auch oft besonders absurd, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert. Menschen, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten, wurden Kredite für Häuser gegeben. Diese Häuser stehen jetzt leer, die Leute stehen auf der Straße und die Häuser werden zur Stützung des Marktes zum Teil sogar auf Staatskosten gekauft und abgerissen. Ich denke, wenn das nicht die Perversität dieses Wirtschaftssystems zeigt, was dann? Ja, angesichts dieser Krisen lohnt es sich mal, nochmal tiefergreifend zu fragen, was eigentlich Krise heißt in diesem Wirtschaftssystem. Die sich zuspitzende Ressourcenkrise hatte ich ja auch bildlich dargestellt schon, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und damit auch der Grundlagen des Wirtschaftens. Gleichzeitig gibt es aber, und das ist das Absurde daran, eine Überproduktivitäts- und Absatzkrise. Das heißt, das Wirtschaftssystem produziert mehr Produkte, als eine kaufkräftige Nachfrage finden können. Die Folge ist dann, momentan in Südeuropa extrem, mit Jugendarbeitslosigkeiten bis 50%, Massenarbeitslosigkeit, Kaufkraftrückgang und eine Abwärtsspirale, die nicht aufhaltsam scheint. Die übliche kapitalistische Krisenbearbeitung, die in der Vergangenheit schon mehrfach gewählt wurde und die auch zeitweilig erfolgreich war, aber immer auf Kosten des gewaltig gesteigerten Verbrauchs natürlicher Rohstoffe, ist Expansion, ist Kapitalisierung, nicht kapitalistischer Bereiche. In diesem Kontext ist auch die Gentechnik oder die Nanotechnologie zu sehen, die Natur weiter in Wert setzen wollen, oder auch die Steigerung von Ausbeutung von Mensch und Natur, Abschaffung von Umweltschutzgesetzgebungen oder aber Abschaffung von Arbeitnehmerrechten. Noch krasser geht es natürlich immer. Auch die Wertvernichtung durch Spekulationsblasen, die einfach gigantische Werte vernichten, ist durchaus etwas, was Wirtschaftssystem als Ganzes am Leben hält. Oder auch Kriege waren immer wieder eine Lösung innerhalb dieses Wirtschaftssystems. Denn dabei werden gigantische Werte vernichtet. Das menschliche Leid zählt ja in diesem Wirtschaftssystem nicht. Man sieht, die Welt braucht ein neues Wirtschaftssystem, wie diese Demonstrantin hier wahrscheinlich anlässlich irgendeines Gipfels fordert. Eigentlich ist es ganz angenehm. Die Ursache dieser Wirtschaftskrisen ist, mit zu wenig Arbeit kann zu viel erzeugt werden. Wir könnten also weniger arbeiten, weniger Ressourcen verbrauchen und alle weltweit besser leben. Da stellt sich natürlich die Frage, warum kriegen wir das nicht hin? Und die Ursache liegt in unserem Wirtschaftssystem, so wäre meine These. Und sie liegt allerdings so tief darin, dass es uns gar nicht mehr auffällt. An einem ganz banalen Punkt fängt es nämlich schon an. Alles, was wir hierzulande zumindest brauchen, kaufen wir und dafür müssen wir irgendwas verkaufen. Wir können hier nicht leben, ohne zu tauschen. Und deswegen erscheint uns etwas, was geschichtlich noch gar nicht so neu ist, gar nicht so alt ist, der Warentausch so selbstverständlich. Eine Welt ohne Tausch erscheint uns hingegen unvorstellbar, obwohl diese Allgegenwart des Tausches keine ewige Tatsache ist und es auch keine Allgegenwart des Tausches in unserer Gesellschaft gibt. Denn wir fragen uns ja auch nicht, wenn wir zusammen auf eine Party gehen und alle bringen was mit und alle haben eine gute Zeit, zum Beispiel, wo da die Rendite ist. Das ist letztlich auch nichts anderes als das, was ich vorschlage mit der Peer Economy, beitragen statt tauschen. So einfach könnte man es auch zusammenfassen. Ja, die Folgen dieser scheinbar harmlosen Handlungen, wir gehen da immer einkaufen, sind doch schwerwiegend. Das kann man mal so kurz gefasst zusammenfassen aus Sicht des Kaufenden. Wenn ich eine Ware haben will, muss ich dafür Geld bezahlen. Wenn ich diese Ware 2 haben will, was auch immer das ist, was zu essen, eine Wohnung oder so, dann muss ich eine andere Ware haben, um die verkaufen zu können, um Geld zu haben, um sie zu kaufen. Wenn ich sonst nichts habe, wie die meisten Menschen auf der Welt, dann eben die Arbeitskraft. Und wer gar nichts hat, weil die Arbeitskraft vielleicht auch nicht nachgefragt wird, der kann gar nichts kaufen. Das Wirtschaftssystem hat also automatisch schon eine unsoziale Komponente und erfordert automatisch gleich wieder eine gesellschaftliche Korrektur, denn zumindest hierzulande würde es nicht akzeptiert werden, wenn Menschen einfach sterben, weil sie nicht Geld haben, um was zu kaufen. Aus Sicht des Verkaufenden hat das Ganze auch Folgen. Das Ziel des Vorgangs, ich kaufe mit Geld eine Ware, um sie oder produziere sie, um wieder Geld daraus zu machen, macht natürlich nur Sinn, wenn dabei Gewinn entsteht. Also diese Geldmenge, Geldstrich, größer ist als die Menge, die vorher da ist. Ja, das ist das, was Unternehmen üblicherweise tun. Wenn die nur das wieder reinkriegen, was sie vorher ausgegeben haben, dann sagt zumindest die Bank, das rentiert sich nicht, ihr kriegt keinen Kredit mehr. Aber da kommen wir noch zu. Das heißt aber automatisch schon, dass Unternehmen an der Ware oder den Waren, die sie produzieren, eigentlich keinerlei Interesse haben. Eigentlich haben sie systemimmanent, strukturell nur ein Interesse daran, Geld zu mehr Geld zu machen. An der langfristigen Nutzbarkeit einer solchen Ware besteht erst recht kein Interesse, denn das wäre sogar kontraproduktiv, denn damit machen sich Unternehmen ja ihre Absatzmärkte der Zukunft kaputt. Ganz ungünstig. Deswegen, ich glaube, wir werden hier in dieser Reihe auch noch einen Vortrag dazu haben, ist geplanter Murks oder geplante Obsoleszenz weit verbreitet. Und je krisenhafter der Kapitalismus wird, umso wichtiger ist es, das zu tun. So, wenn keine gewaltigen, ungedeckten Nachfragen mehr da sind, dann muss man auf jeden Fall den Umsatz erhöhen pro Zeit, also kurzlebigere Produkte herstellen. Das heißt auch, dass Knappheit notwendig ist in diesem Wirtschaftssystem, denn sonst kann das, was produziert wird, ja nicht mit Gewinn verkauft werden. Das hat dann so Folgen, die wir in Filmen wie Taste the Waste vorgeführt bekommen, dass Produkte eher vernichtet werden, als sie einfach den Menschen zu geben, die sie brauchen, die dafür aber keine Kaufkraft haben. Ja, Bedürfnisse zählen eben nicht, sondern nur die kaufkräftige Nachfrage. Das hat noch weitere Folgen, wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anguckt. Denn es gibt ja nicht nur Unternehmer und Käufer, die was kaufen, sondern die Unternehmer brauchen ja erstmal Investitionen, um Investitionen zu tätigen, brauchen sie Kredit. Und Kredit gibt es nur gegen Zinsen bzw. Gewinnbeteiligung von Aktionären oder auch im teilweise als ethisch qualifizierten islamischen Banking, wo feste Zinssätze verboten sind, letztlich auch nicht so viel anders als Aktien. Klar ist, die Kapitalgeberinnen wollen Rendite sehen. Und aus dieser Kapitalrendite folgt eigentlich auch schon gesamtgesellschaftlich automatisch, dass es ein stetiges Wachstum geben muss. Denn von irgendwelchem Geld muss die ja bezahlt werden. Und wenn jedes Kapital, was vorhanden ist, was irgendwie angelegt ist, was der größte Teil des Geldes ist, sich irgendwie vermehren soll, dann brauchen wir gesellschaftlich Wachstum, weil wenn sich einfach nur die Geldmenge vermehren würde, dann würde das ganze System ja auch nicht funktionieren. Das bedeutet weiterhin, dass es ohne Privateigentum keine ausreichende Motivation zur Produktion gibt in diesem System und dass ein Privateigentum an Boden und Bodenschätzen, also Dingen, die nicht vermehrbar sind und wo es ethisch ausgesprochen fragwürdig ist, dass die jemandem privat gehören soll, als Kreditsicherung notwendig ist. Das war insbesondere am Anfang des Kapitalismus sehr wichtig, weil durch die Privatisierung von Grund und Boden eben Kreditwürdigkeit geschaffen wurde und Mittel geschaffen wurden, akkumuliert wurden, um überhaupt in kapitalistische Produktion zu investieren. Die ursprüngliche Akkumulation nannte das Marx. Nicht umsonst steckt in dem Verb privatisieren oder privat das lateinische privare berauben drin. Denn genau so lief das damals eigentlich auch. Ja, soweit die Bestandsaufnahme mal in Kürze. Es gibt ja schon einige Versuche, irgendwie die Welt besser zu machen durch anderes Wirtschaften. Aus dem Grunde halte ich es für ganz sinnvoll, sich diese Alternativen mal anzuschauen und sie mal im Lichte dieser Erkenntnisse zu hinterfragen. Meine These ist, dass alternative Strukturen, welche dieses Tauschen, das Kaufen und Verkaufen nicht beenden, ein sehr hohes Risiko haben, wieder in den Kapitalismus assimiliert zu werden und letztlich nur zu noch mehr Wirtschaften noch mehr Wachstum beizutragen. Auch die Spaltung von Konsumentinnen und Produzentinnen impliziert meiner Meinung nach automatisch die Spaltung zwischen Kapital und Arbeitenden. Nur das Eigentum an Produktionsmitteln, was ja sozusagen gerade die selbstverwalteten Betriebe übernehmen wollten, ändert meiner Meinung nach auch am Konkurrenzprinzip nach außen nichts. Und in der Folge setzt sich dann das Konkurrenzprinzip auch wieder nach innen durch. Das hat schon Oppenheimer in der Zeit der ersten Genossenschaften 1896 formuliert in seinem berühmten Oppenheimerschen Transformationsgesetz, da eben auf die Produktivgenossenschaften der damaligen Zeit bezogen. Er sagt, nur äußerst selten gelangt eine Produktivgenossenschaft zur Blüte, also ist wirtschaftlich erfolgreich. Wenn sie aber zur Blüte gelangt, hört sie auf, eine Produktivgenossenschaft zu sein. Denn ganz einfach, wenn die Genossenschaft gut wirtschaftet, dann ist es für die vorhandenen Genossinnen einfach vorteilhafter, Angestellte einzustellen und quasi die Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, ob nun formal oder der Ideen nach und Angestellte zu haben und damit mehr Gewinn pro Kopf zu erzielen, statt neue Mitglieder aufzunehmen. Auch die Alternativbetriebe der 80er haben zwar viel erreicht, was die Veränderung der Arbeitswelt angeht, das können wir uns ja heute nicht mehr vorstellen. In meinem Geburtsjahr hatten die Meister in den Industriebetrieben noch das Züchtigungsrecht von ihren Eltern übertragen bekommen für ihre Lehrlinge. Die durften die Prügelstrafe anwenden. Solche Verhältnisse würden wir uns natürlich nicht zurückwünschen. Und viel ist seitdem passiert in der Arbeitswelt. Aber der Traum von Autonomie bei der Arbeit hat sich zum Teil als Albtraum der Vereinzelung entwickelt. Das heute oft beklagte prekäre Arbeiten ist ja eigentlich wunderbar selbstbestimmt. Ich habe keinen Chef, aber ich bin eben absolut unmittelbar den Marktzwängen ausgeliefert. Ja, von Karl Marx hatte ähnliche Erkenntnisse. Er sagte, es ist ein ebenso frommer wie dummer Wunsch, dass der Tauschwert sich nicht zum Kapital entwickle oder die den Tauschwert produzierende Arbeit zur Lohnarbeit. Auch er stellte da den Tausch in den Mittelpunkt, was seine Anhänger leider nicht gehindert hat, mit dem Staatssozialismus genau die entscheidenden Dinge nicht anzugehen und dafür auch noch die Demokratie über Bord zu werfen. Ja, komme ich zu der Alternative, die ich für sehr spannend halte, zur commons-basierten Peer-Economy. Leider gibt es dafür keinen irgendwie brauchbaren deutschen Begriff bisher. Vielleicht wird er sich noch entwickeln. Wenn ich sage commons-basierte Peer-Economy, ist natürlich erstmal interessant, was sind eigentlich Commons? Commons sind jetzt nicht in dem Sinne Dinge, sondern es geht letztlich mehr um die Art, wie mit den Dingen umgegangen wird. Früher gab es eine ganze Menge mehr Commons, auch hierzulande, als heute. Mit Gemeingüter sind sie so ein bisschen fragwürdig übersetzt. Früher hießen sie auch mal Gemeinheiten, das hat aber heute dann doch einen etwas negativen Klang. Vielleicht ist der Begriff Allmende noch manchen bekannt für gemeinsame Viehweiden oder Äcker. Ja, gekennzeichnet sind Commons letztlich nicht dadurch, was sie physisch sind, sondern dass sie Ressourcen sind wie Natur, Produktionsmittel, Wissen oder auch Software, die von einer Community nach selbstgewählten Regeln gemeinsam verwaltet werden. Das heißt, es ist nicht einfach willkürlich, was damit getan werden kann. Damit stehen Commons auch im unmittelbaren Gegensatz zu dem üblichen Eigentum. Ein Common oder Teile davon, zum Beispiel ein Teil eines Ackers, der gemeinsam genutzt wird, der kann zwar Besitz sein, zum Beispiel von individuellen Landwirten für ein Jahr bebaut werden, aber es ist etwas, was benutzt werden kann und nicht ein Eigentum, was dann verkauft werden könnte. Um diesen Punkt gibt es auch ganz viele Auseinandersetzungen in der Welt um die sogenannten indigenen Rechte. Für die indigenen Völker ist es nämlich durchaus nicht selbstverständlich, dass es so etwas wie Eigentum gibt. Was uns hier seitens des BGB eben lange etabliert hat, so selbstverständlich erscheint. Ja, die Commons haben relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil Elinor Ostrom, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, eine Vielzahl von vor allen Dingen traditionellen Commons, Weidegründe, Äcker, Wälder, Fischgründe und so weiter, untersucht hat und die Organisationsprinzipien dieser erfolgreichen, langlebigen Commons, die zum Teil seit Jahrhunderten bewahrt werden, in ihrem Buch Governing the Commons beschrieben hat und auch seitdem weiter geforscht hat. Und für diese Forschung erhielt sie 2009, glaube ich, auch unter dem Einfluss der Finanzkrise und dem Zweifel an dem bisherigen Wirtschaftssystem den Wirtschaftsnobelpreis. Wichtig ist klar zu haben, dass Commons kein Niemandsland sind, also nicht so etwas wie dummerweise die Erdatmosphäre, wo jeder irgendwie einfach seinen Dreck reinpusten kann und damit Klimawandel verursachen oder andere Leute vergiften, sondern dass es Regeln gibt. Garrett Hardin hat ja den berühmten Aufsatz geschrieben, er war Biologe, Tragedy of the Commons, wo er sagte, die Commons würden auf jeden Fall immer übernutzt werden, weil es da ja keine Regeln gäbe. Er hat selber später zugegeben, dass es eigentlich nicht für Commons zutrifft, sondern eher für sowas wie öffentliche Güter, wie Atmosphäre, wie Meere, wo es eben keine gemeinschaftlichen, verbindlichen Regelungen zur Nutzung gibt. Dementsprechend ist auch die Legende falsch, dass die historischen Commons kollabiert wären aus irgendwelchen systemimmanenten Gründen, sondern sie wurden zerstört und gestohlen, meistens von den ohnehin schon Reichen und Mächtigen, die damit ihre eigenen Interessen gegen die Bevölkerung durchgesetzt haben. Und letztlich war diese Einhegung der Commons, die sogenannten Enclosures, beginnend in England bereits 1500, die tatsächliche Tragik der Allmende und, wie ich schon sagte, der Ursprung des Kapitalismus als ursprüngliche Akkumulation. Ja, was ist nun Peer-Produktion? Da hat man es wieder mit einem nicht übersetzbaren Begriff zu tun. Peers kann man vielleicht am ehesten mit Gleichrangigen oder Gleiche übersetzen. Die kooperieren und stellen in gemeinsamen Projekten das her, was sie haben wollen. Eigentlich ganz simpel, wie mein Partybeispiel vorhin schon sagte. Das können wir eigentlich auch alle, nur tun wir es normalerweise in ganz vielen Bereichen nicht. Wenn wir das aber tun, werden aus Konsumentinnen und Produzentinnen, die getrennt mit unterschiedlichen Rollen sich gegenüberstehen, die auch einen Antagonismus gegeneinander haben, Prosumentinnen, so haben das Menschen genannt, die zu unterschiedlichen Anteilen in unterschiedlichen Bereichen produzieren und konsumieren. Die Motivation, das zu tun, ist der Nutzen der Produkte, nicht der Wert oder der Profit. Letztlich ist das ganz simpel. So ein Projekt ist eigentlich immer vom Wirtschaftskreislauf her so strukturiert, wie ich das hier auf der Grafik zeige. Menschen, die irgendwas nutzen wollen, leisten Beiträge nach den eigenen Möglichkeiten und Wünschen, eventuell sogar, weil sie gerne tätig sein wollen in dem Projekt. Muss nicht unbedingt monetär sein, in manchen Projekten ist das sogar eher unüblich. Und ermöglichen damit eine Produktion. Und die Produkte werden nach Bedarf verteilt oder aber sind völlig frei für die Allgemeinheit zur Verfügung stehend, wie zum Beispiel das freie Wissen, was in Projekten wie Wikipedia oder in Open Access Publikationen entsteht. Man kann das auch formulieren als Märkte durch Gemeinschaften ersetzen, wie es der Schweizer Autor PM getan hat. Ja, wenn wir jetzt diesen Produktionsmodus sozusagen verallgemeinern, dann nennen wir das Peer-Ökonomie und das wird von manchen Menschen als eine gänzlich grundsätzlich neue Produktionsweise betrachtet. Ich glaube, dass es eher eine ganz alte ist. Wenn wir Menschen zum Beispiel in Chiapas in Mexiko fragen würden, würden die wahrscheinlich sagen, ja, ist doch klar, haben wir immer so gemacht. Aber wir haben das halt verlernt und deswegen musste 2006 Jochai Benkler in The Wealth of Networks diese Commons-basierte Peer-Produktion in dem Bereich, dann Hightech-Bereich der Wissens- und Softwareproduktion, sozusagen erstmal neu beschreiben. Er hat eben auch diesen Begriff geprägt. Die Peer-Produktion ist eine Produktionsweise, die sich erkennbar sowohl von der marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Produktionsweise als auch von der planwirtschaftlichen, vor allem zentral planwirtschaftlichen, realsozialistischen Produktionsweise unterscheidet. Meine These ist, die Peer-Produktion kommt grundsätzlich für die gesamte gesellschaftliche Reproduktion, schreibe ich hier ausdrücklich, in Frage. Es handelt sich nicht nur um eine Ergänzung, sondern um eine Alternative zum Kapitalismus. Ja, das sagte ich schon. Peer Economy ist die Verallgemeinerung der Peer-Produktion, die in kleinen Projekten stattfindet. Wie man sich das vorstellen kann, dazu komme ich später noch mal ein bisschen. Weil Peer Economy eben ein Anglizismus ist, der so ein bisschen sperrig ist, haben sich Menschen auch schon versucht, andere Begriffe auszudenken. Peer Economy ist ganz schön, weil es zwar immer noch Englisch ist, aber wenigstens die Commons darin sind. Oder eben Peer-Ökonomie einfach eingedeutscht. Ja, was sind die Prinzipien dieser Produktionsweise? Beitragen statt tauschen, erwähnte ich bereits. So heißt auch ein Buch von Christian Siefkes, was ich sehr zu lesen empfehle. Christian Siefkes kommt aus der IT-Branche, aus der Hacker-Szene sozusagen. Und er hat sich aber Gedanken gemacht, theoretisch, wie könnte diese Produktionsweise, die er in der Wissens- und Softwarebranche so sehr schätzt, in die reale Produktion übertragen werden. Und das Interessante ist, dass das, was er sich da theoretisch ausgedacht hat, schon längst Realität ist. Dass es eine Vielzahl von Projekten gibt, die das, was er da beschreibt, schon machen, wenn auch nicht in allen Facetten, wie er das beschreibt. Also wir da eine gegenseitige Befruchtung von Theorie und Praxis sehen können. Ja, das Beitragen statt Tauschen. Letztlich alle tragen zu dem Ziel bei, was sie wollen und verteilen den Aufwand nach selbstgewählten Regeln. Es gibt Projekte, wo jeder einfach beiträgt, was er sie will. Und es gibt Projekte, wo es schon Regeln gibt, welche Beiträge mindestens erforderlich sind, um irgendwelche Nutzung zu ermöglichen. Wesentlich ist aber für diese Produktionsweise, dass es in der Summe aufgeht. Und das Ideal ist bei vielen Beteiligten, alle tragen bei, was sie können oder wollen und nehmen, was sie brauchen. Es gibt in der Software- und freies Wissensszene den Slogan, teile, was du kannst. Alle sollen sich zweimal überlegen, ob sie wirklich für irgendetwas Restriktionen machen müssen oder ob sie nicht einfach sagen können, gucken wir mal, wie es läuft. Ein wichtiges Prinzip der Peer-Produktion ist auch, dass sie auf freier Kooperation statt auf Zwang basiert. Jetzt kann man sagen, das tut der Kapitalismus ja auch. Das stimmt auch in irgendeiner Form. Allerdings ist mit freier Kooperation hier etwas gemeint, was, wenn man es dann anschaut, in kapitalistischen Unternehmen normalerweise nicht stattfindet. Das hat Christoph Speer sehr schön in seinem Buch Gleicher als andere herausgearbeitet. Ist leider vergriffen, der Text ist aber voll im Internet zu finden. Da sieht man schon den ersten Unterschied. In freier Kooperation kann niemand befehlen, etwas zu tun und niemand ist gezwungen zu gehorchen. Das würden wir wahrscheinlich im Wirtschaftsleben schon anders sehen und wenn wir uns viele andere Strukturen anschauen, ist das natürlich auch so. Der spannende Punkt, den Christoph Speer herausgearbeitet hat und der bei Projekten zum Beispiel der freien Software tatsächlich sehr ausdrücklich erfüllt ist, dass alle jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Kooperation unter Bedingungen zu stellen oder zu beenden. Das heißt, alle Beteiligten können die Kooperation zu vergleichbaren und für sie vertretbaren Kosten verlassen. Und das liegt bei der freien Software daran, dass alle den gleichen Zugang zu allem Wissen des Projekts haben. Es gibt keine Betriebsgeheimnisse, die sie dann nicht mitnehmen dürfen. Sie können jederzeit ein Ablegerprojekt mit beliebig vielen anderen gründen. In der realen Wirtschaft ist das nicht so. Sehr interessant fand ich da das Beispiel der versuchten Übernahme von Hess Natur durch eine Belegschaftsgenossenschaft. Das ist gescheitert. Hess Natur wurde an ein auch durchaus mit Korruptionszügen an einen sogenannten Hedgefonds verkauft. und die Belegschaft hat letztlich keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Sie können nicht einfach die Kundenlisten mitnehmen, die Lieferantenlisten mitnehmen und ein eigenes Unternehmen aufmachen, wie es bei einer Peer-Produktion selbstverständlich der Fall wäre. Das heißt, sie sind jetzt auf Gedeih und Verderb auf diesen Hedgefonds und die von dem eingesetzten Manager angewiesen. Und die einzelnen Mitarbeiter könnten natürlich alle ihr Unternehmen verlassen, aber eben nicht zu vergleichbaren mit ihren Chefs und vertretbaren Kosten. Sie wären eben dann ihren Lebensunterhalt los. Und die andere Seite hätte wesentlich weniger Probleme damit. Typisches Problem bei Arbeitskämpfen. Dadurch, dass eigentlich schon durch die Möglichkeit, auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, Entscheidungen wesentlich weniger bedeutungsvoll werden, weil klar ist, dass alle angehört werden müssen in irgendeiner Weise, organisieren sich Peer-Produktionsprojekte üblicherweise gar nicht so sehr über formale Entscheidungen, sondern ganz viel durch die sogenannte Stigmergie, durch das Hinterlassen von Zeichen und die Selbstauswahl der jeweils Beteiligten. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt. Es gibt ein ganz anschauliches Beispiel. Die meisten von Ihnen werden Wikipedia kennen. In solchen Artikeln in diesem Online-Lexikon gibt es Verlinkungen und manchmal sieht man, dass die rot sind. Das heißt, da hat jemand sich überlegt, es wäre doch toll, wenn es dazu auch noch einen Artikel gäbe, den gibt es aber noch nicht. Und genau das ist so ein Zeichen, was dann jemand anders veranlassen kann zu denken, ja, da kenne ich mich doch eigentlich aus. Ich könnte doch jetzt mal anfangen, diesen Artikel zu schreiben. Und genauso lassen sich natürlich in vielen anderen Bereichen Strukturen organisieren, indem einfach erkennbar wird, wie ist der Arbeitsprozess gerade fortgeschritten und was wäre jetzt eigentlich dran zu tun, wenn es weitergehen soll. Entscheidungen in Peer-Produktionsprojekten werden üblicherweise durch Consent getroffen. Das ist etwas anderes als die üblichen formalen Entscheidungsverfahren Mehrheit oder Konsens. Es ist sowas wie ein schwacher Konsens. Das heißt, etwas wird dann gemacht, wenn alle so ein bisschen dafür sind oder ein paar Leute ganz doll dafür und umgekehrt aber auch entweder nur ein paar Leute dagegen sind oder eben nur sehr wenige Leute, sehr viele Leute, aber nur so ein ganz bisschen dagegen sind. Also sozusagen, wenn alle es trotzdem noch mittragen, bis auf vielleicht wenige, die sich dann vielleicht abspalten und ein eigenes Projekt machen, dann kann das gemacht werden. Spart sehr viel Diskussion und ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium beim Erfolg gigantisch großer freier Softwareprojekte, die sich dann zwar manchmal auch zerspalten, aber die ja trotzdem immer noch gegenseitig durch das freie Wissen voneinander profitieren. Demnach gibt es dann zumindest in dem Bereich der virtuellen Projekte häufig einfach Maintainerinnen, sowas wie Koordinatorinnen, die zwar Entscheidungen treffen, die aber auf die Zusammenarbeit, und zwar die freiwillige Zusammenarbeit aller ihrer Mitarbeiter sozusagen angewiesen sind und die deswegen natürlich sehr darauf achten, diesen Konsens auch wirklich einzuhalten. Peer-Produktionsprojekte beruhen auf Commons und können auch nur so funktionieren, auf der Logik von Besitz statt Eigentum. Deswegen lohnt es sich für Menschen, die sich dafür interessieren, sich vielleicht auch dieses Buch mal anzuschauen. Ich habe hier mal so die Literaturliste mit eingebaut. Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Commons-basierte Peer-Produktion ist politisch, aber hat nichts mit der klassischen Politik zu tun und hat auch nichts mit der klassischen Wirtschaft zu tun, auch wenn man natürlich Parallelen dazu ziehen kann. Commons können entweder ein Input sein, beispielsweise ein gemeinsames Bewirtschaften eines Ackers, bei den Allmende-Commons von früher, aber sie können auch der Output von solchen Peer-Projekten sein oder eben beides, wie bei den Projekten des freien Wissens, Wikipedia oder noch deutlicher bei der Software, wo Softwareprojekte Software herstellen, mit denen wieder Software hergestellt werden kann. Ja, die Güter in solchen Projekten werden hergestellt, um sie zu nutzen und nicht um sie zu verkaufen. Und in manchen Projekten gibt es auch eine bewusste Dekonstruktion von Eigentum. Bei den freien Softwareprojekten durch das sogenannte Copyleft-Prinzip dass also eine Reprivatisierung des erzeugten Softwareprodukts verhindert wird oder bei Projekten der realen Produktion durch die sogenannte Kapitalneutralisierung des Eigentums an den Produktionsmitteln. Es gibt durchaus auch eine Menge solche Projekte, die privates Eigentum nutzen zur Produktion, ganz typisch bei der freien Software. Jeder Rechner, der da genutzt wird, ist normalerweise privates Eigentum eines der Beteiligten. Aber dieses Eigentum hat eigentlich keine Bedeutung, weil es sozusagen zumindest in der industriellen Gesellschaft so geringwertig ist vom finanziellen Wert, dass es keine Kapitaleigenschaft mehr hat.